Michael Erle, Masken über Masken. Grautschox steigt in der kaiserlichen Stadt Emporium seine Jugendfreundin Miranda nach, unwissend, dass zur gleichen Zeit seine Frau Zoruna mit dem gemeinsamen Kind in Begleitung der jungen Jenna nach ihm sucht. Bald führten ihn seine Schritte wieder in Richtung der Stadtmitte, wo auf der Parademeile gegen Sonnenuntergang das tägliche Schaulaufen der oberen 10.000 des Kaiserreiches beginnen würde. Grautschox hatte es bereits einige Male beobachtet, die prachtvollen Kutschen gesehen, die sauber gestriegelten und geschmückten Pferde ihrer Gespanne und die schimmernden Wehren der Ritter und Edelleute bewundert. Wie er Rang und Namen hatte, konnte es sich nicht erlauben, hier zu fehlen. Wer hingegen ohne Titel war, und mochte er auch der reichste Mann der Stadt sein, den ließen die Wächter der Prachtstraße nicht durch. Er würde mit dem tiefer liegenden Gossenweg Vorlieb nehmen müssen, der parallel der weißen Marmorbahnen der Straße verlief, oder wie einige hundert anderer Schaulustiger von Mauern, Zäunen oder Aussichtsplätzen gaffen. Dem Ausritt der Großen und Wichtigen des Reiches zuzusehen, war ein Ereignis, das sich niemand entgehen lassen wollte. Straßenjungen lungerten herum, um abfällige Kommentare auszutauschen. Besser gestellte Bürger kamen, um von Ansehen und Wohlstand, gleich dem der Edlen zu träumen. Fremde und Reisende bewunderten den Prunk der bedeutendsten Stadt der Welt. Grautschox hatte aber noch einen besonderen Grund, hier zu sein. In den Tagen seit seiner Ankunft hatte er ein paar Leute kennengelernt, deren Hilfe er brauchte, und einer von ihnen befand sich hier. Das Spektakel nahm eben erst seinen Anfang, als er die Parademeile erreichte. Er ließ sich Zeit und schlenderte durch die Menge, stets auf der Suche nach einem bekannten Gesicht. Schließlich kam er an eine Backsteinmauer, auf der ein gutes Dutzend Schaulustige saßen wie Hühner auf einem Bratspieß. Einer von ihnen, ein faltiger, ungepflegter Mann jenseits der besten Jahre, erkannte ihn. Er winkte freundlich. Auch Grautschox grüßte und nahm neben dem Mauersitzer Platz. Aus einer Tasche seines Mantels förderte er eine Weinflasche zutage, die er dem Mann reichte.
»Habt ihr eine Kleinigkeit mitgebracht? Ist schon was los?« fragte er. »Nee, es will mal wieder keiner der Erste sein«,
erwiderte der Angesprochene. Er brach den Wachspfropfen der Flasche und nahm einen Zug.
»Prost! Sonst irgendwas Neues?«
fragte Grautschox. Sein Gesprächspartner warf ihm einen schiefen Blick zu.
»Irgendwas Neues, das fragst du mich. Ich bin die wandelnde Gerüchteküche. Wen du willst, den frag, und alle werden dir sagen, Giuseppe Leibdiener weiß am besten Bescheid, und du fragst, ob ich dir was Neues sagen kann. Jetzt hab dich nicht so. Ich will ja nicht einfach irgendwas wissen. Du weißt, was mich interessiert.« »Als ob das einen Unterschied macht. Ich könnte dir bis Sonnenuntergang Neuigkeiten erzählen, ohne dass du dich langweilst. Ich habe heute viel zu verraten. Die Frage ist, was kannst du mir dafür geben?« »Treibst du Schacher? Wir hatten uns auf 4 Taler in der Woche geeinigt, und dabei bleibt es.«
Grautschox griff in seine Tasche, nahm eine Börse heraus und zahlte Giuseppe die Münzen in die hohle Hand.
»Wenig genug«,
grummelte Giuseppe. Er nahm einen weiteren Schluck und spähte über den Paradegrund, wo sich am östlichen Ende nun einige Gespanne zeigten.
»Jetzt geht's los. Die werden auch jedes Mal zickiger«,
kommentierte er.
»Wer ist das denn?« »Sieht aus wie der Achtspänner von Graf Olmont«,
vermutete Giuseppe. Er hatte die Augen zusammengekniffen, um auf die Entfernung besser sehen zu können.
»Er hat immer noch keinen Kutscher, der mit dem Gefährt umgehen kann. Sieht aus, als wäre er schon fast im Graben gelandet.« »Und das alles nur, weil kein anderer mit so einem Ding auftritt? Aber es sagt ihm natürlich auch keiner, was für eine Dummheit das ist«,
meinte Grautschox und reimte.
Der Adel, er irrt nicht, was er weiß, ist wirklich, was er tut, ist schicklich, wer zweifelt, der irrt sich. Was haben die Götter den Fürsten gegeben? Fremdfarbenes Blut und ältere Rechte, Reichtum und ein gemütliches, sattes Leben, für jeden Herren 100 erste Nächte, Schafe, die sich selber scheren, spinnen, weben, und darüber gleich dem Göttergeschlechte der glanzvolle Fürst nimm's hin, so ist es eben. Nicht schlecht, lobte Giuseppe anerkennend. Du solltest als Hofdichter dein Geld verdienen. Ich könnte dich mal meinem ehemaligen Herrn vorstellen. Kein Bedarf. Nach dem, was du mir von ihm erzählt hast, würden mir doch nur Spottverse einfallen. Und zu Recht, erwiderte Giuseppe. Ein Schneidezahn fehlte ihm, und er hatte die Angewohnheit, jeden Schluck Wein einige Male hörbar durch die Lücke zu pressen. Es erinnerte Grautschox an den Klang einer undichten Lenzpumpe. »Oh, das gibt Schläge für den Kutscher«, kommentierte der Trinker das Geschehen auf der Prachtstraße. »Hast du gesehen, wie der Zweispänner an Olmont vorbeigezogen ist? Ich bin mir sicher, der Besitzer hat eine abfällige Bemerkung fallen lassen. Frag mich, wer das ist.«
Sie warteten, bis die erwähnte Kutsche so nahe war, dass man das Wappen auf den geschmückten Flanken der Zugpferde ausmachen konnte.
»Rodrigstall«,
entfuhr es Giuseppe.
»Ah, jetzt sehe ich es, der junge Stammhalter. Na, dem wird sein Übermut sicher vergehen, wenn sein Vater davon hört.«
Sie sahen zu, wie die Kutsche an ihnen vorüberfuhr. Ein junger Mann in prachtvollem Rock saß auf dem Bock. Neben ihm ein Bediensteter, vermutlich der eigentliche Kutscher, dem das Unbehagen der Situation deutlich anzusehen war.
»Der Junge wirbt zur Zeit um die Aufnahme bei den emporialen Rittern. Bin mal gespannt, wie ihm diese Eskapaden ausgelegt werden. Könnte sein, dass der Kaiser daran Gefallen findet«,
dachte Giuseppe laut nach.
»Weil ein Kavallerist wagemutig und ein bisschen blöd im Kopf sein muss, was er hiermit bewiesen hätte. Allerdings legen sie bei den Emporialen größten Wert darauf, dass jeder die edlen Benimmregeln einhält. Ich hab keine Ahnung, ob ein Rodrigstall höher steht als ein Olmont. Selbst wenn nicht, als Erstgeborener kann er sich das vermutlich rausnehmen«,
schätzte Krautschox.
»Es ruht des Stammbaums ganze Last bekanntlich auf dem jüngsten Ast und, je nachdem aus welchem Holz, erträgt das Vaters ganzer Stolz. Oder er erträgt es nicht, wird deformiert, ein eitler Wicht. Was muß er denn anstatt der Alten allein den ganzen Stamm erhalten? Erbe oder nicht, es gibt nur 100 Sättel bei den Emporialen, und der junge Rodrigstall muß sich erst mal beweisen, bevor er mit dem Kaiser in die Schlacht reiten darf. Verstehe ich sowieso nicht, wie man das wollen kann. Er buhlt doch um das Recht, sich den Schädel einschlagen zu lassen.«
Grautschox schüttelte den Kopf und sah Rodrigstalls Kutsche hinterher.
»Als Vater würde ich meinem Sohn was anderes anschaffen.« »Ich hab 4 Kinder, alle durchgebracht«,
erwiderte sein Gesprächspartner stolz.
»Lass dir sagen, wenn sie so alt sind wie der Stammhalter hier, kann man ihnen gar nichts mehr anschaffen.«
Wieder nahm er einen Zug an der Flasche.
»Außerdem ist der Junge bei Kaisers Kumpanen sicher wie in seinem eigenen Bett. Die sind in den letzten 10 Jahren nicht mehr ins Feld gezogen.« »Na, wer weiß, ob sich das nicht ändert«,
orakelte Grautschox.
»Wer sind denn die Nächsten?« »Die Gräfin Wadelswert und ihre Base, alter Adel, ganz alt, so alt wie das Kaiserreich«,
bestätigte Giuseppe.
»Und immer noch in der ersten Generation«,
feixte sein Gesprächspartner.
»Ich habe noch nie jemand so Arrogantes gesehen. Sag mal, wenn die beiden über die Straße gehen, wissen die überhaupt, worauf sie zusteuern? Sie haben die Nase so hoch. In der Wiege erzählt man den jungen Damen und Herren von ihrem Blaublut schon, und in dem ehernen Kern, sie saugen diese Leere schon mit dem Daumen und glauben an ihre Abstammung von Pflaumen. Bravo! Ich hatte einmal die Ehre, die Gräfin als Gast bei meinem Herrn bedienen zu dürfen. Nicht gut? Nein, gar nicht. Aber das war nicht der Tag, wo dich Vera Querez rausgeworfen hat, oder? Nein, an dem Tag habe ich seinen Weinkeller noch ungestraft geplündert. Das hatte ich mir auch verdient, bitter verdient.«
Er spuckte aus, als die Kutsche der Gräfin vorbeifuhr. Einer der Wächter, der Geleitschutz für die Adlige ritt, drohte ihm daraufhin mit dem Stock. Giuseppe kuschte und fand seine Stimme erst wieder, als das nächste Gespann näher kam.
»Ah, hier haben wir einen ganz anderen Fall. Der Comte del Brigio, er hat blaues Blut, so rein wie Gipfelluft, aber keinen Taler. Seine Kinder sind alle irgendwo unterwegs, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Er sitzt alleine in seinem verfallenden Haus und einmal in der Woche nimmt er seine Kutsche und kommt hierher. Arme Gäule, die sehen hungrig aus. Wenigstens können sie sich auf einer Weide umsonst satt essen. Er sieht aus, als würde er das auch gerne tun. Vor leerer Tafel in kaltem Schloss hungrige Mäuse der einzige Tross. Gedenkt er den Ahnen mit der Scham des Verräters, könnt er sein Wappen verkaufen, dann tät er's«, dichtete Grautschox. »Meinst du, wir sollten ihn zum Essen einladen?«
»Del Brigio würde dich dafür zum Krüppel schlagen lassen«,
warnte Giuseppe.
»Oh, da schau hin, da kommt dein besonderer Freund«,
rief er auf einmal aus. Mit der Weinflasche deutete er auf einen Reiter, der soeben ins Blickfeld gekommen war. Er eskortierte eine lindgrüne Kutsche, in der zwei junge Damen sich unterhielten. Eine trug ein leuchtend blaues Kleid, die andere ein gelbes Gewand, das Grautschox ein wenig an die geschlungenen Tuchgewänder im Süden erinnerte. Eine in dunklen Farben gekleidete Zofe saß auf einer niedrigeren Bank gegenüber, so daß es wirkte, als beobachtete ein verhärmtes, lustloses Kind die beiden Frauen. Doch Grautschox hatte keine Augen für sie. Er war aufgesprungen und spähte angestrengt zur Trägerin des blauen Kleides, deren rotblondes Haar unter einer spitzen besetzten Haube herglänzte. Es war Miramanda, die in ihrem prächtigen Gewand und mit den mühevoll frisierten Haaren atemberaubend schön war. Der Begleiter hoch zu Ross, der neben der Kutsche ritt und sich mit den Damen unterhielt, schien gleicher Meinung zu sein, denn seine Aufmerksamkeit galt in erster Linie ihr. Der Mann war Anfang 30, einen Kopf größer als Grautschox, ein gutes Stück schwerer auch, weder fett noch besonders muskulös, sondern eben in der Mitte zwischen den beiden Eigenschaften. An seiner Seite hing ein Schwert, die glänzende Halbkugel eines Helms war am Hinterzwiesel des Sattels festgemacht. Sein Wappen zierte die Flanke des Pferdes, ein silbernes Schwert auf geteilt gelb-blauem Grund.
»Das ist er also, Gundert, Requirat zu Bonsels, oberster Zeugmeister und Requirat für Hiverians Leibstandarte«,
erklärte Giuseppe.
»Er hat Titel und Posten geerbt, nachdem schon sein Vater dafür gesorgt hat, dass die emporialen Reiter immer vom Feinsten hatten, wenn es um Waffen, Verpflegung oder Feldlager ging. Nicht, dass sie es je gebraucht hätten. Natürlich hat zu Bonsels auch einen fetten Reibach damit gemacht.«
»Ist er dann selber einer der emporialen Reiter?«, fragte Grautschox, der seine Augen noch nicht von Miramanda hatte lösen können.
»Wo denkst du hin? Der Mann ist Krämer. Nein, er ist nur der wichtigste Mann im Tross. Und wenn der Kaiser in die Schlacht zieht, dann geht er mit?«
»Schätze schon. Aber warum fragst du sowas?«
»Nicht so wichtig. Ich denke nur laut vor mich hin«,
erwiderte Grautschox. Tatsächlich strich er sich über das Kinn und kratzte sich am Kopf.
»Ist seine Frau nicht wundervoll?«
»Was weiß ich? Welche ist das denn?
Die mit dem blauen Kleid? Ich dachte, du weißt alles und kennst jeden.«
»Ja, aber die Frau von einem Trossführer. Noch dazu ist das kaum ein halbes Jahr her, dass die beiden geheiratet haben.
Wie kam's denn eigentlich dazu?«
»Da bin ich überfragt«,
erklärte Giuseppe.
»Sie wird ihm halt gefallen haben und selber ein wenig Geld gehabt haben. Vielleicht gehört sie auch zu irgendeinem der unwichtigen Adelsgeschlechter. Ich kann mir die nicht alle merken.«
»Und was kannst du mir noch über ihn erzählen? Was weißt du von seinen Freunden, seiner Familie, seiner Vergangenheit, seiner Lieblingskneipe, dem Lieblingsessen?«
Grautschox warf einen raschen Blick zu seinem Gesprächspartner und sah wieder auf den Paradegrund, um ja die junge Frau in Blau nicht aus den Augen zu verlieren.
»Einiges. Dafür hast du mich ja schließlich angeheuert. Aber das dauert länger als das Schaulaufen, und das Erzählen macht einem die Kehle ganz schön trocken. Sobald du dich satt gesehen hast«,
schlug Giuseppe vor,
»könnten wir ums Eck in die Taverne gehen. Da gibt's auch ein stilles Eckchen. Muss ja nicht jeder gleich wissen, was wir so besprechen.«
»Ja, ja, gleich.
wimmelte Grauchox ihn ab. Miramandas Kutsche war nun fast von den nachfolgenden Gefährten vor seinen Blicken verborgen, und er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um noch etwas zu sehen. Schließlich gab er das zunehmend nutzlose Unterfangen auf und setzte sich wieder neben seinen Begleiter.
»Also, auf in die Taverne, oder wie? Kommt hier noch jemand, den ich nicht verpassen sollte?«
»Ach, Quatsch, du hast ja offensichtlich Augen und Ohren nur für einen«,
kommentierte Giuseppe.
»Oder eine, aber Vorsicht, du weißt schon, was sie mit Pöbel wie uns machen, wenn wir uns zu viel rausnehmen.« »Ach, pah, ich nehme mir, was ich will, nehme es raus, weg, zurück, ganz egal, dagegen kann er gar nichts machen«,
prahlte Grauchox.
»So alt bin ich noch lange nicht, dass mich so einer erwischt oder gar einer seiner Handlanger.«
Kapitel 4. Die Kälte war nicht aus der zugigen Scheune zu vertreiben. Die Kleider wollten nicht trocken werden, und ihr gesplitterter Holzschuh war irreparabel, taugte nur noch fürs Feuer. Jenna lächelte grimmig. Wenigstens ein Gutes also, ein wenig Wärme an so einem Tag. Sie zog den Zwilling des beschädigten Kleidungsstücks aus, wischte missmutig den braunen Schlamm ab, der an der Sohle klebte, und stellte das Schuhwerk zu den anderen Sachen, die sie in der Stube würde trocknen müssen. Hoffentlich war der Bauer kein solcher Knauser, dass er das Feuer herunterbrennen ließ. Dann wäre alles morgens genauso klamm wie am Abend. Wenn Zuruna, das Baby und sie am nächsten Tag weiterwanderten, und wenn sie nun schon barfuß war, dann sollten wenigstens Herz und Bauch warm bleiben. Es war eine Plackerei, diese Reise. Sie ließ sich in den Heuhaufen fallen, in dem sie die Nacht verbringen würden. Neben ihr schlief Zurunas Sohn, eingewickelt in seine Decken. Manchmal rührte er sich, gab einen unruhigen Laut von sich, doch alles in allem ging es dem Kleinen gut. Das war auch kein Wunder, denn auf der Straße hatten die beiden Frauen alles Erdenkliche getan, um ihn vor Wind, Regen oder Kälte zu schützen und dafür zu sorgen, dass er stets genug Milch bekam. Immer wieder mussten sie dafür in den Dörfern, durch die sie kamen, Schafs- und Ziegenmilch kaufen, denn der Bockshorn-Kleesud hatte Zuruna noch nicht geholfen. Es war ein Segen, dass sie ein Pferd hatten, um das Gepäck zu tragen, aber wenn Jennas Schultern auch geschont wurden, ihre Füße ließen sie stets daran denken, wie weit sie schon gelaufen war. Ihre Ferse war an der Bruchstelle des Schuhs wundgescheuert, die Waden schmerzten, ebenso die Knie. Sie schloss die Augen, genoss eine Weile lang die Ruhe und wäre vielleicht eingeschlafen, wenn sie nicht auf einmal etwas an der Nase gejuckt hätte. Sie versuchte, es fortzuwischen, doch was immer es auch war, das sie störte, es ließ sich nicht beirren und kehrte wie von selbst zurück an ihre Nasenspitze. Frustriert öffnete Jenna ihre Lider, um die Ursache der Störung zu erfahren. Was sie sah, schien zuerst keinen Sinn zu ergeben. Was sie kitzelte, war das Ende einer langen Schnur, die vom Dach herunterzuhängen schien. Bei genauerem Hinsehen konnte man erkennen, dass sie dort an einem geschnittenen Zweig festgeknotet war, welcher seinerseits in Höhe eines Zwischenbalkens von einer Person waagerecht in den Raum gehalten wurde. Diese Person saß auf dem Balken, so dass Jenna nur die Fußsohlen erkennen konnte. Diese schienen ihr ziemlich gewöhnlich und gehörten wohl einem Kind, denn sie waren nicht größer als eine Hundepfote. Ziemlich mager schien der Knabe zu sein. Sie hatte keinen Zweifel, dass ein Mädchen niemals so einen Quatsch machen würde, aber er musste ausgesprochen behende sein, wenn er dort oben hinaufgeklettert war, fast wie ein Eichhörnchen. Ein ungutes Gefühl überkam Jenna, als sie den Jungen dort sitzen sah. Irgendetwas stimmte nicht an ihm. Sie erhob sich und tat ein paar Schritte zur Seite, um ihn besser in Augenschein nehmen zu können. Als ihr klar wurde, was sie dort sah, erschrak sie und stieß einen spitzen Schrei aus. Der vermeintliche Knabe war in Wirklichkeit ein kleines, schrumpeliges Männchen, das ihr nun ein obszön vielzahniges Grinsen zuteil werden ließ. Auf dem Kopf trug die Gestalt eine goldene Krone von der Größe eines Armreifs. Um die Schultern lag ein purpurner Mantel, neben ihr auf dem Balken ein grüner Apfel. Den Stock mit der Schnur hielt sie wie eine Angel, die ohne Haken und Köder im Nichts endete. Jenna schrie noch einmal.
»Aber hallo«, sagte das Männchen, als sie Luft schnappen musste. »Ich habe dich erschreckt.«
Die junge Frau wusste nichts zu antworten. Sie war zu verwirrt, um einen klaren Gedanken zu fassen. Dann wurde ihr auf einmal klar, dass es sich bei diesem Wesen um eine Fee, einen Kobold oder etwas Ähnliches handeln musste. Kein normaler Mensch war so pervers, schrumpelig und klein. Wie war es hierher gekommen? Hatte sie so tief geschlafen? Mit einem Schrecken erinnerte sie sich an die Warnung Irmengaras. Sie sprang zur Wiege und war unendlich erleichtert, als sie das Baby unversehrt vorfand. Es war nicht einmal aufgewacht von dem Tumult.
»Du kannst den Kleinen nicht haben, verschwinde!«
keifte sie mit überschlagender Stimme.
»Ich würde im Traum nicht daran denken«,
meinte das Männchen unschuldig.
»Kann man denn nicht einmal eine harmlose Angeltour machen, ohne dass man gleich schief angeschaut wird?«
»Angeltour?« fragte Jenna. Der kauzige Besucher hob zur Erklärung den Stock in seine Hand.
»Nach was meinst du, sieht das hier sonst aus? Einem Webstuhl vielleicht?«
»Aber Angeln in einer Scheune? Bist du nicht ganz richtig im Kopf?«
»Also, jetzt werde mal nicht frech«,
mahnte der Gnom.
»Nur weil ihr Menschen nicht schlau genug seid, woanders zu fischen als im Wasser, hab ich etwa behauptet, du wärst blöd in der Birne, nur weil ich nicht verstehe, was das hier soll?«
»Was meinst du jetzt?«
»Nun, warum du dich von Zoruna herumkommandieren lässt, warum du ihre Stiefel putzt, während sie in der Kneipe sitzt, warum du ihr Kind wickelst und putzt, ihre Zipperlein kurierst. Wirst du dafür etwa bezahlt?«
»Nein, und das ist auch nicht nötig. Ich...« Sie stockte und überlegte, was die korrekte Antwort war. Es fiel ihr schwer, den Grund dafür in Worte zu fassen, dass sie mit der Sitzengelassenen reiste, um deren Mann zu suchen. Vor allem, weil Zoruna sie wirklich behandelte wie eine Magd und wie eine Dumme noch dazu. Die Veteranin hatte keine zwei Sätze darüber verloren, woher sie wusste, wo sich Grauchox aufhielt und warum er überhaupt verschwunden war. Nach einer Woche auf der Landstraße hätte es Jenna auch nicht gestört, ein wenig von der Liebesgeschichte der beiden zu wissen. Wo hatten sie sich getroffen? Wann war es Zoruna klar geworden, dass sie mehr für ihn empfand? Wann hatten sie sich das erste Mal geküsst? Wann hatte er den Antrag gemacht? Die Heilerin hatte Grauchox in den Monaten, während derer er zusammen mit seiner jungen Familie im Dorf gelebt hatte, als freundlich, offenherzig und ziemlich faul kennengelernt. Er hatte sich die meiste Zeit bei Zoruna aufgehalten, so dass Jenna sich nie lange mit ihm hatte unterhalten können. Sie wusste, wie er aussah, kannte seine Art und ein paar seiner Eigenheiten. Sie konnte verstehen, dass man ihn sympathisch fand, aber nicht, wie man sich gleich in ihn verliebte.
»Weißt du keine Antwort?«
neckte sie das Männchen.
»Hab ich mir gedacht. Aber das macht ja auch nichts. Manchmal darf man ruhig ohne Sinn und Zweck durch die Welt ziehen. Auf jeden Fall interessanter als Tag ein Tag aus den faulen Zahn und den schimmligen Zeh vom Rübenbauer zu pflegen.«
»Wer bist du überhaupt? Verfolgst du uns und weißt deshalb so viel von mir? Hast du uns belauscht?«
»Mein Name ist... Ach, lass gut sein. Nenn mich Sofa Pite oder noch besser, Pate Sophie. Ja, das ist gut, Pate Sophie. Und nein, ich bin euch nicht gefolgt. Bin ich denn blöd? Ich weiß eh, wo ihr hin wollt. Ich hab der alten Vettel schließlich selber verraten, wo mein missratener Sohn sich rumtreibt.«
»Du meinst, dass du der Besucher warst, von dem Irmengara erzählt hat?«
»Hörst du mir nicht richtig zu, oder bist du einfach nur dumm? Das habe ich doch gerade gesagt.«
»Hör auf, in Rätseln zu sprechen«, forderte Jenna. »Dann versteht man dich auch, und sag mir, was du von mir willst.« Sie schob sich schützend vor das schlafende Baby.
»Dieses Misstrauen. Beruhige dich. Wenn ich was von dir wollte, hätte ich es mir schon längst nehmen können, oder? Du schnarchst übrigens.«
»Gar nicht wahr.« Sie nahm das Kind auf und ging langsam zur Tür, ohne den Blick von Pate Sophie abzuwenden. »Ich gehe jetzt zu Zoruna. Der kannst du ja sagen, was du willst.«
»Ich werde sicherlich nicht hier rumsitzen und warten, bis du ihr alles erklärt hast und sie sich zu der Entscheidung durchringt, herzukommen und mich ordentlich zu begrüßen, so wie es sich gehört«,
schimpfte er.
Du bist undankbar und misstrauisch. Da kommt der liebe, gute Opa, um nach dem Rechten zu sehen, um zu fragen, ob er der geschätzten Schwiegertochter etwas Gutes tun kann. Und wie wird er empfangen? Ich wollte mir ein Bild machen, wer da für den Kleinen sorgt und was muss ich erkennen. Eine unhöfliche, einfallslose Fremde ist seine Amme. Und das mir, dem König der Feenwelt, links des großen grünen Teichs.
Seine Stimme, ja, seine ganze Art blieben ruhig, als er diese Worte sagte, und wenn Tadel und Wut darin enthalten waren, so entluden sie sich vielleicht in einer Art kalten Spotts, mit dem er diesen Protest äußerte.
»Na, dann geh schon, geh!«
Jenna zögerte kurz, ob sie nicht versuchen sollte, die Wogen zu glätten. Wenn Pate Sophie tatsächlich ein Freund und Verwandter war, aber wie konnte das sein? Er war eindeutig kein Mensch, also konnte er nicht Großvater des Kindes sein, und das bedeutete, dass er zumindest in diesem Punkt log. Besser, sie brachte sich und das Baby in Sicherheit vor diesem unheimlichen Gast. Immer noch rückwärts gehend tastete sie nach der Tür, bekam deren Griff zu fassen, öffnete, ohne ihren Blick vom Gnom im Gebälk zu nehmen, machte auf dem Absatz kehrt und lief ins Freie. Rechts stand das Haus ihrer Gastgeber, wo sie hoffte, Zoruna zu finden. Sie eilte zum Eingang, polterte, ohne zu klopfen, in den Flur und durch die erste Tür rechts in die Stube. Zahlreiche erschrockene oder empörte Gesichter wandten sich ihr zu, als sie hereinstürzte. Das Kind in ihrem Arm wachte nun auf und fing an zu schreien. Zoruna stand vom großen Esstisch in der Ofenecke auf und nahm ihr das Bündel ab.
»Was ist denn los?« fragte sie.
Jenna konnte nicht entscheiden, ob es Besorgnis oder Ärger war, der in ihrer Stimme mitschwang. Vielleicht beides. »Ein komischer Wichtel ist in der Scheune. Er hat mich geweckt und wollte nach dem Kind sehen.« Die Mutter sah sie mit einem Blick wie Blitz und Donner an.
»Hewast, war das sein Name?«
»Ich weiß nicht. Er wollte nicht sagen, wie er heißt. Er hat gemeint, ich soll ihn Pate Sophie nennen, aber ich glaube, das war gelogen.«
»Pate Sophie, wie sah er aus?«
fuhr sie die junge Heilerin an. Dann wurde sie sich des halben Dutzend Zuhörer bewusst, die mit weit aufgerissenen Augen dem Gespräch folgten. Sie nahm Jenna am Ellenbogen und dirigierte sie hinaus auf den Flur. Dort versuchte sie, ihren Sohn zu beruhigen. Als er nicht mehr aus vollem Hals plärrte, blickte sie Jenna an.
»Also?«
»Er war klein, so wie ein Kind, aber mager und runzelig. Er hatte eine Krone und einen Purpurmantel, einen Apfel und eine Angel.« Sie umriss so gut es ging ihre Unterhaltung mit dem ungebetenen Gast und dessen empörten Protest am Schluss.
»Ist es wahr, dass er ein Verwandter ist? Ich möchte nicht schuld sein, wenn es Streit in der Familie gibt, aber er sah nicht aus wie der Vater von Grautschocks.«
»Ha! Nein, der leibliche Vater sicher nicht«,
schnaubte Zoruna und rollte die Augen.
»Aber aufdringlicher als jede Schwiegermutter, so lästig wie ein bankrotter Vetter und so hinterhältig wie eine angeheiratete Erbschleicherin. Du hast recht getan, nicht mit ihm zu schwätzen. Der will irgendwas, sonst würde er nicht auf einmal hier auftauchen.«
»Zoruna, ist es wahr, dass er Irmengara verraten hat, wo Grautschocks ist?« Die Sitzengelassene blickte die junge Frau an, und eine vertikale Filte bildete sich auf ihrer Stirn.
»Das ist wahr. Aber wenn du meinen Rat hören willst, denk nicht darüber nach. Diese Sorgen willst du nicht haben, und ich will sie nicht teilen, jedenfalls nicht mit dir.«
Jenna zuckte kurz, als sie dies hörte, und ihre Lippen wurden schmal. Dann platzte es auf einmal aus ihr heraus.
»Nein, das sagst du jeden Tag. Ich darf die Schuhe putzen, und du gehst ins Wirtshaus und fragst nach dem Weg. Ich wickle das Kind, und du lässt dich nicht einmal herab, mir zu sagen, wieso es keinen Vater mehr hat. Was glaubst du, was ich bin, ein Dienstmädchen?«
»Ich habe dich nicht eingeladen, mir zu folgen«, schimpfte Zoruna. Ihre Wangen röteten sich, doch gerade als es schien, dass sie aus vollem Hals losbrüllen wollte, meldete sich das Kind in ihren Armen mit einem klagenden Laut, und sie verbiss sich den Wutausbruch. Stattdessen zischte sie Jenna an.
»Glaubst du, ich bin stolz auf den Schlamassel, in dem ich stecke? Denkst du, ich will jedem dahergelaufenen Mädchen vorjammern, wie schlecht es mir geht? Ich kann dir eines sagen. Hewast weiß sehr gut, warum er sich nicht mir, sondern dir gezeigt hat. Ich weiß schon, wie leicht man ihm auf den Leim geht.
Dann ist er schuld, dass sein Mann fortgelaufen ist?«
Das ist eine der ersten Fragen, die ich Grouchox stellen werde. Das darfst du mir glauben.